Wir starten dann wieder im Präsentationsmodus auf der Folie Nummer 6. Zunächst mal ist es ein bisschen Wiederholung. Wir haben in unserem Modell kein Ausland, tun also, als würden wir nur mit einer geschlossenen Volkswirtschaft operieren. Wir haben den Staat auf jeden Fall am Anfang mal nicht als Marktteilnehmer dabei, überlegen uns dann kurz, ob es Sinn macht, ihn als Marktteilnehmer reinzunehmen, ob das irgendwas Positives bewirkt, und werden dann am Ende ihn auch in einer nur äußerst randständigen Form als Marktteilnehmer erleben. Deswegen also hier festgehalten, der Staat ist kein Marktteilnehmer. Das heißt aber nicht, dass er darauf verzichten würde, irgendwelche Rahmenbedingungen zu setzen, unter denen die Märkte operieren. Das tut er sehr wohl. Und insofern also sollte man hier vorsichtig sein, den Staat nicht zu schnell ausklammern. Er setzt die Rahmenbedingungen, aber er ist jetzt, mischt sich nicht in das Zustandekommen der Angebots- oder Nachfragemengen ein. Dann haben wir die privaten Haushalte, die Unternehmen und den Staat. Was für Ziele verfolgen die? Die Haushalte maximieren den Nutzen, die Unternehmen den Gewinn. Und der Staat, von dem nehmen wir an, er fühlt sich verpflichtet, für dieses Wohlfahrtsmaximum einzustehen. Das ist sein Ziel. Er will also sozusagen das Gemeinwohl erreichen. Weil wir gesagt haben, Wohlfahrtsmaximum ist dadurch definiert, dass die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente maximiert ist. Dann, wenn ihr einmal klickt, ich hoffe, ihr seid in der Präsentationsansicht, das brauchen wir später auf jeden Fall, dass ihr da das in der Ansicht anschaut, dann beschäftigen wir uns als erstes mal mit den Faktormärkten und ihrer Beschaffenheit. Faktormärkte, also die Märkte, auf denen die Produktionsfaktoren gehandelt werden. Und wir klammern hier den Boden mal aus und beschäftigen uns nur mit dem Faktormarkt für Arbeit und für Kapital. Auf diesen beiden Märkten, sagten wir, besteht ein Preismechanismus. Das ist also das Typische für diese angebotsorientierten Modelle, dass auf dem Faktormarkt ein Preismechanismus besteht. Und wir erinnern uns, der muss eigentlich dazu führen, dass automatisch ein Marktgleichgewicht entsteht. Wir wissen nur nicht, wie schnell. Deswegen auch gleich die nächste Zeile. Mit Hilfe des Staates, da spielt er eben eine Rolle beim Rahmenbedingungen setzen, kann ein vollkommener Markt erreicht werden. Das heißt, in dieser Kombination Preismechanismus und vollkommener Markt kriegen wir also praktisch spontan nach jeder Abweichung wieder die Rückstellung auf die Idealsituation einer Markträumung, aber auf den Faktormärkten. Wir wissen noch nicht, wie sich das auswirkt auf den Gütermarkt, und der ist ja eigentlich unser Hauptfokus, um den geht es uns hauptsächlich. Das ist dieses Wohlfahrtsmaximum, das wir erreichen wollen, dieses Gleichgewicht auf dem Gütermarkt. Klickt man nochmal, dann beschäftigen wir uns mal zunächst weiter mit dem Kapitalmarkt. Die Haushalte wollen den Nutzen maximieren, ist klar. Und jetzt kommt eine Annahme dazu, was man denn mit Geld macht. Geld hat bei den Klassikern keine besondere Sparfunktion. Ja, man hebt nicht einfach Geld auf, weil Geld nur angesehen wird als Transaktionsmittel. Was hat es denn für Wirkungen? Naja, Sparen von Geld ist eigentlich nur dann von Interesse, wenn es darauf einen Zinssatz gibt. Dann legen wir was zurück, dann geben wir das nicht aus, Teile unseres Einkommens, sondern legen das zurück, weil wir dann Sparzinsen bekommen, und diese Sparzinsen eröffnen uns die Möglichkeit, in der Zukunft mehr zu konsumieren. Interessant in dem Zusammenhang ist ein Blick in die Geschichte. Und zwar ist diese angebotsorientierte Theoriewelt entstanden vor dem Hintergrund eines in der englischen Gesellschaft weiterhin wirkenden Puritanismus und Calvinismus. Ihr erinnert euch vielleicht an euren Englisch- oder Geschichtsunterricht, dass die calvinistische Lehre in der Schweiz begründet wurde und dann so ein bisschen migriert ist durch Europa und irgendwann kam sie dann auch in Großbritannien an. Und die britischen Herrscher waren jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert von diesen ganzen Querulanten, die da unterwegs waren und dann immer gesagt haben, das dürft ihr nicht, das ist nicht gottesgemäß und so weiter. Und deswegen waren es nicht ohne Grund, dass auf der Mayflower die ersten amerikanischen Siedler eben Pilgrim Fathers waren, sprich nichts anderes als Calvinisten. Ja, man sagt, diese religiösen Querulanten, die schirmen ab. Man kann jetzt gehässig sein und sagen, ja, das merkt man auch den Amerikanern an, ja, mit ihrer starken Fokussierung immer auf Gottes Wille und so weiter und so fort, dass die da irgendwie ein bisschen was mitgerückt haben. Diese Calvinisten hatten einen speziellen Aspekt in ihrer Religion, das war die sogenannte Prädestinationslehre. Und die besagte unter anderem, dass wenn jemand ein gottgefälliges Leben führt, dass dann auf Erden das auch zu sehen ist, dadurch, dass es dieser Person ökonomisch gut geht. Und das führte dann dazu, dass die Calvinisten einen besonderen Wert auch gelegt haben, nicht darauf Geld zu verschwenden, sondern Geld sichtbar anzuhäufen. Ja, also es gab ein Grundmotiv, Geld nicht rauszuhauen für Konsum oder sowas, sondern Geld bei sich zu halten, soweit als möglich, um den Konsum eher einzuschränken. Und deswegen wird dann auch klar, warum der nächste Punkt da steht. Es wird zuerst gespart, das, was man für sinnvoll erachtet, das, was als attraktiv erscheint aufgrund der zu verdienenden Zinsen. Und dann wird der Rest des Geldes verkonsumiert. Also Reihenfolge ist, ich bekomme Einkommen, dann überlege ich mir anhand des aktuell vorhandenen Zinses, wie viel ich sparen will und dann entscheide ich mich, den Rest zu verkonsumieren. Ja, und dann haben wir noch die Unternehmen auf dem Kapitalmarkt, die sind interessiert an den Kreditkosten hauptsächlich, denn, ich greife jetzt ein bisschen voraus, es gibt ein sogenanntes Thesius-Theorem, von einem gewissen Herrn Thesius geprägt, einem französischen Ökonomen, und dieses Thesius-Theorem besagt, dass jedes Angebot auf dem Gütermarkt sich seine gleich hohe Nachfrage selber schafft. Und das wiederum bedeutet, wenn es denn zutreffend ist, dass die Unternehmen beliebig viel produzieren können, denn es wird eine Nachfrage dafür geben. Und wenn ich das habe, wenn ich das glaube, dann brauche ich mich natürlich überhaupt nicht darum kümmern, ob meine Produktionskapazitäten ausgelastet sein werden oder so etwas. Völlig abwegige Überlegung aus dieser Sicht. Und ich kann dann sagen, da interessiert mich dann eigentlich nur noch, okay, was bringt die Maschine bei Vollauslastung an Ertrag und was habe ich an Kosten für Kauf und Betreiben der Maschine. Und in dem Sinne interessieren also vor allem die Kreditkosten für die Frage, investiere ich, kaufe ich also eine neue Maschine oder nicht. Und wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, ob das jetzt ökonomisch den ultimativen betriebswirtschaftlichen Sinn macht, dass wir investieren oder nicht. Jetzt haben wir schon ein bisschen über den Kapitalmarkt geredet. Der Arbeitsmarkt war bisher außen vor, bis auf das, dass wir wissen, wir gehen davon aus, dass er ein Markt ist, auf dem auf dem der Preismechanismus gilt und ein vollkommener Markt möglich ist. Das bedeutet, dass hier immer schnell ein Gleichgewicht entsteht, wenn es zu den Verhandlungen kommt zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern über den Lohn und die dazu angebotene bzw. nachgefragte Arbeitsmenge. Die Gleichgewichtsmenge, die hier vereinbart wird, die wird dann im Produktionsprozess eingesetzt. Und ihr habt sicherlich noch aus dem ersten, zweiten Semester in Erinnerung, da gibt es dann so komische Produktionsfunktionen. Und genau eine solche findet dann hier auch Verwendung. Und diese Produktionsfunktion hier hat zwei Elemente, nämlich einmal den Faktor Kapital und einmal den Faktor Arbeit. Und mit deren Hilfe wird dann die Outputmenge erzeugt. Und das heißt, wenn jetzt auf dem Arbeitsmarkt und auf dem Kapitalmarkt jeweils eine bestimmte Gleichgewichtsmenge vereinbart ist, vertraglich zugesichert ist, auch von den privaten Haushalten, dann wird die verwendet für die Produktion und daraus ergibt sich dann auch ein relativ klar definiertes Output-Niveau. Und dieses Output-Niveau ist via Realeinkommen dann auch eben ein Einkommensniveau. Der Kapitalstock setzt sich zusammen einmal aus der Ersparnis der Vergangenheit und dann dem, was in der laufenden Saison an wirksamen Investitionen dazukommt. Wir können nochmal auf der Folie Nummer 8 so ein bisschen reinluren, wie wir uns eigentlich diese Funktionsweise des Marktes vorstellen. Wir haben hier mal die Annahme, dass die Arbeitgeber sich wünschen, dass die Löhne ganz niedrig sein sollen und die Arbeitnehmer wünschen sich natürlich ganz hohe Löhne. Und wir wissen, in so einer Situation dominiert die engere Seite, das heißt diejenigen mit der geringeren Menge auf dem Markt. Das heißt, bei dem von den Arbeitgebern gewünschten blauen Preis haben wir die Situation, dass hier das Angebot kleiner ist als die Nachfrage. Genau umgekehrt bei den von den Arbeitnehmern gewünschten höheren Lohn, dort ist das Angebot an Arbeitszeit größer als die Arbeitskräftenachfrage. Und auf diese Art und Weise haben wir also Marktüberhänge, weil aber es ja den Preismechanismus gibt, deswegen wissen wir, wenn so ein Mengenüberhang da ist, dann kommt es zu einer Preisanpassung. Das drückt also auf die Dauer das Ganze zusammen und wir kommen dann wegen der Preisanpassung auch zu anderen Mengen und schließlich landen wir im Gleichgewicht. Da haben wir dann den gleichgewichtigen Reallohn und die gleichgewichtige Faktormenge, die dann in die Produktion reinwandert. Genauso vom Prinzip her, wie das hier dargestellt wurde, funktioniert es dann natürlich auch beim Kapitalmarkt, weil auf dem gilt ja auch Preismechanismus und der vollkommene Markt kann von der Politik geschaffen werden. Wir erinnern uns nochmal, der Preismechanismus, der kann von der Politik weder erzeugt noch abgeschafft werden. Die hat nur die Einwirkungsmöglichkeit auf den vollkommenen Markt, ob der vorhanden ist oder nicht. Jetzt steigt man dann so richtig in das Theorie-Building ein und dazu fordere ich nochmal dazu auf, bitte den Präsentationsmodus zu nehmen und auch später, wenn ihr euch das nochmal anschaut, bitte den Präsentationsmodus zu verwenden, weil ihr anders Schwierigkeiten haben werdet, dem Ganzen zu folgen. Da wisst ihr nicht, was war zuerst, was war danach und so weiter. Jetzt wollen wir die Informationen, die wir schon haben, mal zu einem Modell zusammentragen. Wir haben zunächst mal die beiden Pole, mit denen zu rechnen ist, die Unternehmen und die Haushalte. Schauen wir uns als erstes die Unternehmen an. Diese kaufen Produktionsfaktoren und sie schaffen durch die Produktion und den Verkauf der Güter einen Mehrwert. Dieser Mehrwert, diese Wertschöpfung wird ausbezahlt an diejenigen, die die Produktionsfaktoren bereitstellen, das sind die privaten Haushalte. Es geht also das Faktoreinkommen zu den privaten Haushalten. Diese verkaufen Produktionsfaktoren, damit sie das Einkommen bekommen. Und dieses Einkommen, das können sie jetzt verwenden, wie es ihnen richtig erscheint. Wie schon erwähnt, entscheiden Sie als erstes darüber, wie viel Sie sparen wollen. Sie machen also ein Ersparnisangebot für den Kapitalmarkt. Den Rest, da sagen Sie, den wollen wir konsumieren. Also schauen wir mal, was passiert jetzt auf dem Kapitalmarkt. Da gilt der Preismechanismus. Das hängt damit zusammen, dass sowohl Angebot wie Nachfrage auf den Zinssatz reagieren. Und hier können also die Unternehmen langfristig benötigtes Kapital bekommen von denjenigen, die das Kapital kontrollieren, also von den privaten Haushalten. Und dann, wenn jetzt tatsächlich eine Einigung stattfindet, wenn tatsächlich ein Gleichgewicht existiert, dann wird dieser Betrag über die Investitionsgüterkäufe an die Unternehmen zurückgeführt und wir haben in der Summe jetzt das gesamte Faktoreinkommen ausgegeben für Güterkäufe. Der eine Teil ist direkt von den Haushalten zu den Unternehmen geflossen für Konsum, der andere Teil ist indirekt zu den Unternehmen geflossen für Investitionsgüter. Ich hatte ja erwähnt, wir haben zwei Faktormärkte, also müssen wir auch den Arbeitsmarkt noch irgendwie unterbringen, aber der ist nicht ohne Absicht hier völlig separat gesetzt. Weil die einzige Entscheidung, die abhängt von diesem Arbeitsmarkt, ist, wie erwähnt, der Umfang, in dem Güter erzeugt werden. Das Gleichgewicht, das auf dem Arbeitsmarkt bestimmt wird, zusammen mit dem Gleichgewicht, das auf dem Kapitalmarkt bestimmt wird, das gibt an, in welchem Umfang die Unternehmen Güter produzieren. Aber, wie gesagt, der ist rausgekoppelt. Deswegen sehen wir auch auf Folie 10 gleich die Überschrift, der wichtigste Markt ist der Kapitalmarkt. Dann, wenn dieser geräumt ist, dann sind alle produzierten Güter verkauft. Wir können noch mal kurz einen Blick zurückwerfen auf die Folie 9, damit uns das einleuchtet. Die privaten Haushalte entscheiden sich also, einen Teil direkt für Güterkäufe zu verwenden, nämlich Konsum, und den anderen Teil nicht. Dieser Teil, der nicht von den Haushalten für Güterkäufe verwendet wird. In diesem Umfang bleiben bei den Unternehmen Waren, die sie produziert haben, liegen. Das Geld, der Gegenwert dieser Waren ist ja schon rausgekommen zu den Haushalten und jetzt bleibt da plötzlich was liegen. Nun, aber es gibt ja noch den Kapitalmarkt, wo man das anbieten kann. Wenn es tatsächlich die identische Menge, die angeboten ist, auch nachgefragt wird und mit diesem nachgefragten Geld dann Investitionsgüter gekauft werden, ansonsten täte es ja nicht rentieren. Mit einer Investition kann man Ertrag machen, kann man also Geld verdienen, dann kann man davon auch die Zinsen bezahlen. Wenn ich das nicht investiere, wenn ich das Geld nur rumliegen lasse, dann zahle ich ja nur Zinsen. Das kann nicht nutzenmaximierend sein und auch nicht gewinnmaximierend. Und ich habe also jetzt dieses Durchleiten über den Kapitalmarkt auf die Unternehmensseite und wenn die hier dieses Geld 1:1 verwenden für Güterkäufe, dann ist kein Teil des Faktoreinkommens da, der nicht verwendet worden wäre für Güterkäufe. Und nachdem der Wert dieses Faktoreinkommens dem Wert der erzeugten Güter entspricht, muss also logischerweise in diesem Moment auch der komplette Güterwert, sprich die kompletten Güter, gekauft worden sein. Und somit können wir also festhalten, wenn der Kapitalmarkt geräumt ist, dann sind alle produzierten Güter verkauft, entweder für Konsum oder für Investition. Denn wenn die Haushalte sparen, dann heißt es, dass sie mit einem Teil des Einkommens keine Güterkäufe tätigen und wenn dann nicht über den Kapitalmarkt hier ein Ausgleich erfolgt, dann muss im nächsten Schritt die Produktion reduziert werden, weil die Unternehmen zu wenig Einnahmen haben, um ein Faktoreinkommen in dieser Höhe weiterhin sich leisten zu können. Die nächste Frage ist ja, warum muss denn eigentlich dieser Kapitalmarkt immer geräumt sein? Natürlich haben wir erst einmal so diese Antwort, der Kapitalmarkt ist auf dem existiert der Preismechanismus und wir können da einen vollkommenen Markt schaffen, das ist alles nett und schön, aber das ist zunächst mal eine Behauptung und die müssen wir erstmal plausibel machen. Die privaten Haushalte sind Nutzenmaximierer und Nutzen bringt ihnen, haben wir im ersten, zweiten Semester gelernt, mit der Nutzenfunktion, Nutzen bringt ihnen Konsum. Also ist ja eigentlich Sparen nicht nutzenbringend, denn sparen kann ich ja nur dann, wenn ich auf Konsum verzichte. Sonst bleibt da ja nichts dafür übrig. Aber die Überlegung der privaten Haushalte ist, wenn ich jetzt im Moment spare und dieses Geld dann für mich arbeiten lasse, dann habe ich später die Möglichkeit, einen höheren Konsumnutzen zu erreichen als heute. Und das erscheint Ihnen verlockend. Diese Zinsen, die Sie da drauf kriegen auf das Ersparte, das ermöglicht Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt einen größeren Konsumumfang. Und das schafft den Anreiz, dass wir das Geld zurücklegen, dass wir auch zuerst überlegen, wie viel können wir uns denn eigentlich leisten zu sparen, weil ich profitiere ja davon später. Und dann kommt noch dazu dieses religiöse Moment, das ich schon erwähnt hatte, von den Gründern dieser Theorie, die späteren haben das nicht mehr so gehabt, aber die Gründer dieser Theorie, die hatten das, dass sie eben diesen Calvinismus gepflegt haben, wo man auf Erden sieht, wie gut die Menschen vor Gott dastehen und je mehr Reichtum sie haben, desto wohlgefälliger leben sie wohl. Und diese Idee führt dann eben dazu, dass man hier sagt, ja, dann lass uns doch diesen Reichtum vermehren, indem wir hier Zinsen kassieren für das, was wir nicht konsumieren. Und weil sie da so scharf drauf sind, deswegen sagen sie zuerst, oh, was ist denn mein Maximum, was ich sparen kann? Der Rest da zum Konsum, das reicht schon, ja. Also man konnte sich das vorstellen, als würde der Vater in der Früh am Frühstückstisch sitzen und die Zeitung aufschlagen, auf den Wirtschaftsteil und dann gleich schauen bei der Börse, oh, wie ist denn jetzt die Umlaufrendite öffentlicher Anleihen? Oh, die ist gestiegen, Kinder, heute ein Brot weniger, damit wir mehr sparen können. Ja, das ist also diese Tendenz hin zum Sparen und das muss man sich so vorstellen, dass es tatsächlich an die Grenzen des Möglichen geht. Das heißt, die sparen sich wirklich das Geld vom Munde ab. Ja, sie sind bereit, sich materiell deutlich einzuschränken, nur um noch mehr zu sparen, noch mehr Zinsen verdienen zu können, noch mehr Vermögen zu haben und damit noch mehr den Eindruck zu erwecken, dass sie ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Das ist also diese Logik dahinter. Insofern hoffen natürlich die Kinder drauf, dass die Zinsen wieder fallen, weil da gibt es ein reichliches Frühstück, aber das ist eine andere Geschichte. Also sie sparen lieber als zu konsumieren. Sie legen die Ersparnisse zuerst fest. Was passiert nun jetzt? Wir haben ja dieses ex ante, ex post kennengelernt im zweiten Kapitel. Was passiert nun jetzt, wenn diese ex ante Planungen von den privaten Haushalten, was sie sparen wollen, und die ex ante Planungen von den Unternehmen, was sie investieren wollen, wenn die nicht zusammenpassen? Überlegen wir es mal zuerst für den Fall, dass die privaten Haushalte mehr sparen wollen, als die Unternehmen investieren wollen. Die Unternehmen sagen also, du, das ist nett und schön, dass du mir 5 Millionen anbietest, ich will aber nur 3, zu dem und dem Zinssatz. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kann zunächst mal eine Verhandlungsrunde stattfinden, wo die privaten Haushalte sagen, ja, wenn es bisschen billiger konntest du noch machen, nimmst dann mehr. Vielleicht kommt dabei raus, dass die Unternehmen sagen, ja, dann nehme ich da also dann 3,5 ab statt nur 3 und dann bleiben aber immer noch 1,5 übrig. Die Frage ist, was passiert dann mit diesen 1,5, die da übrig bleiben? Da sagt man nun, hier gehen die privaten Haushalte her und sagen jetzt, wenn die übrig bleiben, dann kriege ich darauf ja keine Zinsen. Das heißt, ich habe keinen Vorteil daraus, dieses Geld zu sparen. Und ich habe mir vorher dieses Geld vom Munde abgespart. Ich habe richtig Verzicht geübt dafür. Wenn ich dafür nicht belohnt werde für den Verzicht, ja dann konsumiere ich das halt gleich. Das ist also die Konsequenz, die hier gezogen wird. Die Alternative, also zu diesem vollständigen Konsumieren, ist dann auch irgendwie ein Zinssatz falsch oder sowas. Aber das Interessante ist eben, und das sehen wir jetzt dann auf der Folie 13 nochmal ein bisschen durchexerziert, dass hier die privaten Haushalte ja noch unbefriedigte Konsumwünsche haben können, weil sie sich ja bewusst im Konsum eingeschränkt haben, um mehr sparen zu können. Schauen wir mal auf der Folie 13. Wir wollen hier also umdisponieren, es soll weniger konsumiert werden und mehr gespart werden auf Seiten der privaten Haushalte, weil irgendwie der Zinssatz gestiegen ist am Kapitalmarkt oder was auch immer. Machen wir das mal mit einem Klick im Präsentationsmodus. Da wird also der Ersparnispfeil fetter und der Konsumgüterpfeil wird magerer. Und jetzt müssen wir schauen auf die Unternehmen. Was wollen die denn? Sind die bereit, jetzt zu diesem hohen Zinssatz, der den Sparanreiz dargestellt hat, sind die bereit, zu diesem Zinssatz dann auch so viel zu investieren? Und dann sagen sie, nö, eigentlich maximal das, was wir das letzte Mal aufgenommen haben, was den Zinssatz da in diese Höhe gebracht hat, mehr auf keinen Fall. Also stehen die privaten Haushalte mit einem langen Gesicht da und sagen, scheiße, das war jetzt nichts, ja, wir wollten eigentlich hier ja mehr kassieren an Zinsen, da geht nichts, die nehmen nicht mehr. Was machen wir jetzt? Ja, und dann ist eben die eine der beiden Alternativen über den Zinssatz noch lang rumfeilschen. Wir tun damit jetzt nicht lang rum, sondern wir sagen, schauen wir uns doch die zweite Alternative an. Und die ist dann, die privaten Haushalte zucken mit der Schulter, sagen, dann heute nicht. Und dieses Geld, das die Unternehmen nicht abgenommen haben, das wird dann verkonsumiert. Was ist das Ergebnis? Die ursprünglichen Planungen der privaten Haushalte, dass sie mehr sparen, weniger konsumieren wollen, die sind nicht aufgegangen. Ex ante hatten wir ein Ungleichgewicht, es war zu viel Ersparnisangebot da und zu wenig Kreditnachfrage. Ex post, nachdem jetzt dieser ganze Anpassungsprozess gelaufen ist, stellen wir fest, hey, die Planungen sind zwar nicht aufgegangen, aber der Kapitalmarkt ist im Gleichgewicht, das Geld ist verwendet worden für Konsum und damit ist auch der Gütermarkt im Gleichgewicht. Wieder der Kapitalmarkt im Gleichgewicht, dann muss man sich um den Gütermarkt keine Sorgen machen. Jetzt schauen wir die Situation an, die Unternehmen haben das Gefühl, sie kriegen zu wenig Kredit von den privaten Haushalten. Naja, wenn du jetzt als Unternehmen planst, da deutlich mehr Kredit zu haben, das ist jetzt die Folie 14, was machst du dann? Ja, dann musst du vielleicht mal mit den privaten Haushalten reden und sagen, hey, ich brauche mehr Kredit. Das sind die privaten Haushalte zu dem Zins, den wir da bisher kriegen, nein, das kannst du vergessen, ja, das rentiert sich nicht. Ja, und wenn ich euch ein bisschen mehr zahle oder so, ja, dann können wir reden, sagen die privaten Haushalte. Und dann passen sie ihren Konsum an, sie reduzieren den Konsum und sie sparen ein bisschen mehr und dann besteht die Chance, es muss nicht unbedingt 1:1 auch gehen, aber es besteht die Chance, dass bei dieser Verhandlung auf dem Kapitalmarkt über Zins und die Mengen, dass da dann ein Gleichgewicht rauskommt, bei dem die Investitionsgüterkäufe in voller geplanter Höhe abgewickelt werden können. Aber selbst wenn da ein geringerer Stand rauskommt, haben wir trotzdem ein Gleichgewicht, weil die privaten Haushalte nur so viel sparen werden, wie auch abgenommen wird. Das heißt, immer wenn wir den Kapitalmarkt im Gleichgewicht haben, haben wir auch den Gütermarkt im Gleichgewicht und damit haben wir ein Wohlfahrtsmaximum. Es kann also gar nichts schiefgehen. Und das führt zu einer Aussage, die habe ich schon mal am Rande erwähnt, das sogenannte Sasche-Theorem. Weil wir auf den Faktormärkten ein Marktgleichgewicht haben durch den Preismechanismus und weil wir auch annehmen, das war ja eine unserer Voraussetzungen, dass wir in der Lage sind, so etwas wie den vollkommenen Markt herzubringen, dass er sehr kurzfristige, sehr unmittelbare Reaktionen stattfinden und man nicht ewig darauf warten muss, bis dann das Gleichgewicht mal kommt, das der Preismechanismus schaffen will. Weil das der Fall ist, deswegen wird nie zu viel oder zu wenig gespart im Verhältnis zur Kreditnachfrage. Die Faktormärkte, wenn die geräumt sind, dann ist auch der Gütermarkt geräumt. Und das führt zu diesem Sasche-Theorem. Jedes Angebot auf dem Gütermarkt schafft sich seine gleich hohe Nachfrage selbst. Bitte aufpassen. Jedes Angebot auf dem Gütermarkt schafft sich seine gleich hohe Nachfrage selbst. Jetzt klären wir noch mal kurz, was denn da alles noch an Rahmenbedingungen sein muss, damit das Ganze so funktioniert. Ich hatte schon erwähnt, dass auf den Faktormärkten der Preismechanismus und der vollkommene Markt existieren. Ferner ist notwendig, dass tatsächlich diese Übereinstimmung da ist von Nettowertschöpfung und Faktoreinkommen, sonst würde ja das Faktoreinkommen unter Umständen gar nicht ausreichen, um alle Güter zu kaufen, oder es wären weniger Güter da, als an Faktoreinkommen ausbezahlt wird. Beides kann nicht dazu führen, dass wir ein Gleichgewicht bekommen. Es muss also diese Identität da sein. Und dann müssen wir dieses geistige Strickmuster haben, dass die Haushalte bereit sind, Konsum zu unterdrücken, sich also was vom Munde abzusparen. Und dadurch haben sie dann so einen Hunger auf mehr Konsum, wenn sich herausstellen sollte, dass das, was sie an Ersparnis geplant haben, nicht aufgeht. Wenn das zusammentrifft, dann kriegen wir diese Situation hier des Sasche-Theorems, dass tatsächlich alles, was produziert wird, Einkommen schafft in gleicher Höhe, dieses komplette Einkommen wird ausgegeben und damit kann ich immer beliebig viel produzieren. Es wird immer abgenommen, weil ja das Geld für diese Käufe da ist. Das ist also die Idee, die hier dahinter steht. Dann können wir uns als nächstes fragen, wir haben bis jetzt nur die privaten Haushalte und die Unternehmen angeschaut. Wir können uns als nächstes fragen, was würde denn jetzt eigentlich passieren, wenn wir jetzt in dieses Geflecht den Staat hineinsetzen und der sagt jetzt, oh, ich gehe jetzt einmal einkaufen. Dann wäre ja für den zunächst einmal gar nichts übrig. Der könnte ja gar nichts kaufen, denn es ist ja schon alles verkauft. Das heißt, eine Notwendigkeit für den Staat, dass er zur Stabilisierung irgendeiner wirtschaftlichen Lage was kaufen muss oder sowas, die ist ja überhaupt nicht absehbar. Wenn der Staat was braucht, das wird sich nicht vermeiden lassen, er soll ja auch bestimmte Leistungen erbringen, zum Beispiel für Sicherheit sorgen und sowas. Wenn er was braucht, dann geht es sozusagen auf Kosten der anderen. Die können dann nur weniger konsumieren und deswegen verlangt man auch vom Staat, er soll sich da weitestmöglich zurückhalten, er soll sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Das ist also ein Spruch, den die Anhänger dieser Theorien immer gerne bringen. Der Staat soll sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren und nicht hier und dort und da nochmal irgendwie eine Idee haben, wofür man Geld ausgeben könnte. Die sind also grundsätzlich Vertreter eines kleinen Staates, aus der Idee heraus, dass wenn der Staat da reinkommt in dieses Spiel, dass er dann nichts steigernd beiträgt, er bringt nicht die Wohlfahrt höher, sondern er sorgt nur dafür, dass die anderen was abgeben müssen. Und deswegen eben die Idee, er sollte möglichst klein sein. Also eine Konjunkturpolitik oder sowas, ja, dass der Staat sagt, oh, der Wirtschaft geht's nicht gut, da müssen wir mehr ausgeben. Das kann es aus zweierlei Gründen nicht geben. Erstens ist kein Handlungsbedarf da, weil diese exogenen Schocks nur minimal kurze Laufzeit haben von der Wirkung her. Und zweitens würde der Staat gar nichts finden, was er kaufen könnte. Ja, was tust denn dann als Staat in diesem Wirtschaftsspiel? Du konzentrierst dich auf die Ordnungspolitik. Das heißt, deine Aufgabe als Staat ist es, dafür zu sorgen, dass der vollkommene Markt nicht nur eine politische Idee ist oder vielleicht sogar noch schlimmer nur eine wirtschaftliche Idee ist, sondern dass dieser vollkommene Markt auch tatsächlich etwas ist, das angestrebt wird, das realisiert wird, wo der Staat sagt, jawohl, das ist mein Leitbild, das setze ich jetzt um und das werfe ich auch in die Runde, wenn andere kommen mit Ideen, wir bräuchten jetzt mal aus sozialen Gründen das oder wegen internationaler Wettbewerbsfähigkeit hätten wir gerne einen Schutz dafür und so weiter und so fort. Dass er dann kommt, nein, ich habe diese ordnungspolitische Idee des vollkommenen Marktes und die setze ich auch durch. Und dieses Durchsetzen, da muss man aufpassen, ja. Wenn ihr den Geschichtsunterricht gehört habt, Wirtschaftspolitik Großbritannien zu Zeiten der industriellen Revolution, dann habt ihr immer so diesen Spruch gehört von laissez-faire, ja, lasst es mal machen. Und ihr habt gehört, der Staat hat sich dort als Nachtwächterstaat betätigt, also einfach nicht drum gekümmert. Das ist korrekt. Aber das ist nicht das, was wir assoziieren müssen mit dem, was der Staat tut, wenn er so einen vollkommenen Markt durchsetzen will. Denn da muss er zum Beispiel Wettbewerbsbehinderung bekämpfen, er muss Wettbewerb fördern, er muss dafür sorgen, dass die externen Kosten in den Preisen abgebildet werden, er muss gegen die Unternehmen ankämpfen, um Markttransparenz zu schaffen, er muss schauen, dass eine vernünftige Infrastruktur da ist, damit diese räumliche Homogenität näherungsweise geschaffen werden kann und so weiter. Also da muss der Staat nicht einfach nur hinhocken und schauen, was passiert denn da, sondern er muss tatsächlich aktiv und tatkräftig eingreifen. Das ist ganz essentiell, damit das hier funktioniert. Nur greift er eben nicht ein in den Markt, im Sinne von, da haben wir mal ein bisschen staatliche Nachfrage dazu, darum geht es da besser zu in dem Markt oder sowas, sondern er greift vor allem ein in die Rahmenbedingungen des Marktes. Im Markt ist er nur aktiv für das, was er für seine Kernaufgaben braucht. Mehr nicht. Ja, dann schauen wir nochmal die Folie 19 an. Hier habe ich nochmal eine andere Darstellungsweise gewählt dafür, wie man sich das vorstellen kann mit diesem Aufteilen in Konsum und Sparen, damit man dieses Anreizsystem für die privaten Haushalte nochmal versteht. Ihr habt da zunächst mal so eine dreidimensionale Kiste stehen, da sollen alle Produkte und Dienstleistungen drinstehen. Das ist also sozusagen der Wert, der bisher geschaffen wurde von unseren Unternehmen. Das ist unser Güterangebot. So, und jetzt gibt es da so einen Markt, den ich da oben einzeichne. Auf dem herrscht der Preismechanismus. Das heißt, es gibt ein Preissignal, nämlich den Zins für Angebots- und Nachfrageseite. Es gibt diese sich kreuzenden Linien. Und wir haben also hier diese drei Bedingungen des Preismechanismus in dieser Grafik erfüllt. Dann lassen wir den wirken, das heißt, es rüttelt hin, es rüttelt her und im Ergebnis kriegen wir dieses Gleichgewicht, das mit dem gelben Pfeil angezeigt ist. Dieses Gleichgewicht sagt uns, wie viel von dem Einkommen, das ja deckungsgleich ist mit dem Wert der Güter, wird für Sparen verwendet. Und das, weil es eben ein Gleichgewicht ist, deswegen wird diese gleiche Menge, die gespart wird, auch investiert. Und investieren heißt, ich kaufe Güter. Und deswegen wird diese große Güterkiste hier leer. Das ist der Hintergrund, warum dieses Modell so funktioniert und warum wir hier immer die Situation haben, dass das aufgeht. Wer von euch so versessen drauf ist, das nochmal irgendwie anders zu sehen, dass er sich gar nicht bremsen kann, der kann nochmal auf der Folie 50 folgende nachschauen, wie man sowas aufziehen kann in einem dreidimensionalen Modell, wo wir dann tatsächlich auch die beiden Faktormärkte zeichnen und eine Produktionsfunktion. Das habe ich da hinten mal aufgezeigt. Folie 50 bis 54, bis 53 ist für die Klassik und dann habe ich danach das gleiche nochmal für den Keynesianismus aufgezeigt. Aber wir, glaube ich, haben das auch so verstanden, wir brauchen das nicht. Ich werde auch diese Folie 50 bis Ende nicht irgendwie zum Gegenstand irgendwelcher Prüfungsfragen machen.